Ja, ich wünsche euch allen einen ganz guten, wunderschönen guten Morgen. Auch wenn es sich kalt ist, genau, man muss sich die Helfer wissen. Vielen Dank für den Dienst. Es wird warme Tee verteilt. Das ist super. Merci vielmals. Ja, das tut gut, so einen warmen Tee in dieser Kälte, in dieser Kühle zu trinken. Man merkt, wie er fließt ab in den Körper rein und er wärmt von innen gegen außen. Mega, mega cool. Mega warm. Ja, das neue Jahr, wir starten ins neue Jahr 2019. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. Mir geht es manchmal so, das neue Jahr kommt meistens schneller als erwartet. Kaum ist die drängte, dicht terminierte Weihnachtszeit vorbei, schwupp, steht man im neuen Jahr. Da bleibt damals kaum noch ein bisschen Zeit, um ein bisschen zu reflektieren. Vielleicht haben wir mal einen Moment, wo man ein bisschen innehalten kann und ein bisschen nachdenken kann, was ist passiert, was war und was wird kommen. Das Leben geht weiter, die Zeit läuft. Die läuft immer und alle immer im gleichen Tempo. Vielleicht habt ihr auch einen kurzen Ausblick gewagt, so, was wird das neue Jahr bringen? Was wird alles im neuen Jahr kommen? Als ich noch im alten Jahr war, habe ich mir auch kurz Gedanken gemacht, was wird kommen? Ich meine, der Jahresabschluss ist meistens auch noch recht eine dichte Zeit. Man muss alles noch fertig machen, dann kommt die Ferienzeit vielleicht. Und dann muss man sich ganz viel Gedanken machen, wie starte ich denn ins Jahr 2019? Und bei uns im Geschäft habe ich gewusst, im 2019 werden wir in der Kantine, dort, wo ich arbeite, werden wir neue Preise einführen. Ich habe gewusst, wir werden unser Angebot müssen erweitern. Wir werden dem Gesundheitstrend auch ein bisschen folgen und auch mehr auf gesunde Angebote präsentieren. Es werden einige Arbeitsbereiche zusammengelegt. Das bedeutet, es wird einen neuen Bereichsnamen geben. Das bedeutet, ganz viele Formulare müssen angepasst werden. Alle Fußziele müssen angepasst werden und so weiter und so fort. Wechsel von Mitarbeitern, Leute sind gegangen, neue sind dazugekommen, Teams werden neu zusammengestellt und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass 2019, wenn ich hier komme, am 3. wieder anfange zu arbeiten, wird es wieder Vollgas losgehen und ich muss mich voll reingehen. Das kann verschiedene Gefühle auslösen. Ich weiss nicht, was bei euch so ansteht im 2019, wie die gestartet sind, was bei euch so auf dem Programm steht, was wird es für Veränderungen bei euch geben, vielleicht in der Familie, vielleicht der Umzug, vielleicht habt ihr jemanden in der Familie, der eine Lehrstelle muss suchen auf den Sommer oder vielleicht gibt es einen Sprachaufenthalt oder sonst irgendetwas oder vielleicht macht ihr euch Gedanken, wie geht es weiter in der Gemeinde hier, wie schaffen wir es, dass die Räume warm bleiben im Winter. Genau, solche Gedanken können ganz schnell auch so zu Sorgen werden, Sachen, die uns ganz fest beschäftigen. Und wenn wir so einen Ausblick ins 2019, wenn wir diesen Ausblick so ein bisschen auf den Tisch ausbreiten, dann würden wir merken und sehen, dass die meisten von diesen Sachen sind eigentlich alles so irdische Sachen. Sachen, die uns in dieser Welt innen beschäftigen. Und mit so vielem, wo wir uns in unserem Leben beschäftigen und besorgt sind, das sind so viele Sachen, die wir oftmals auch gar nicht kontrollieren können. Sachen, die einfach auf uns zukommen und die in dieser schnelllebigen Zeit sich sowieso ganz schnell wieder ändern. Das, was wir, die Verse, die wir heute am Morgen werden zusammen anschauen, die sagen etwas Wunderbares aus. Sie geben uns eine Sicht aufs Wesentliche und sie verhelfen uns, unseren Fokus zu schärfen. Einen Blick auf denjenigen zu richten, der grösser ist als all unsere Pendenzen, die anstehen. Wo uns erfüllen kann mit einer Freude, die vom Himmel kommt und die uns stärkt und festigt im Jahr 2019 und bis in alle Ewigkeit. So wie wenn wir einen Schluck warmen Tee nehmen, eine Freude, die uns erfüllt und die uns ganz von innen aus wärmen. Der Text, den wir anschauen, der steht im Philipperbrief. Und der Philipperbrief, da hat der Paulus geschrieben an die Philipper, an die Gemeinde von Philippi. Und in Paulus ist im Philipperbrief immer ein bisschen darum gegangen, die Philipper so ein bisschen auf daran zu erinnern, was ist ihr Ursprung? Wer ist ihr Herr? Warum sind sie überhaupt, warum gibt es die Gemeinde überhaupt? Und der Paulus hat auch oftmals dort ein bisschen so ein bisschen Irrlehrer bekämpfen. Es hat viele Leute auch in der Gemeinde gehabt oder um die Gemeinde herum, wo der Paulus sagt, wo so auf sich selber bedacht gewesen sind, wo sich selber haben wollen gross anstellen, wo sich selber haben wollen präsentieren. Und er sagt, das sind Feinde vom Kreuz. Feinde vom Kreuz, weil sie Jesus aus ihrem Leben rausdrängen. Weil sie meinen, sie können es selber machen. Und genau dort setzt der Paulus ihn an und sagt, wir sind anders. Und das lesen wir jetzt zusammen. Das steht in Philipper 3, 20, Vers 20 und 21. Dort heisst es, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn in seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. So Paulus vor da und sagt, wir, sagt er zu der Gemeinde in Philippi, schaut, ihr seid etwas anderes. Wir dagegen, wir sind Bürger vom Himmel. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, der Herr. Auf eine Art wissen wir ja das. Irgendwann ist uns das ja bekannt. Doch wenn wir uns ganz konkret Gedanken machen über die Tatsache, erwarten wir Jesus. Freue ich mich auf die Begegnung mit Jesus. Ihn einmal zu sehen, Auge in Auge, ihn können zu berühren. Das Bürgerrecht vom Himmel können in Anspruch zu nehmen. Freust du dich auf den Himmel? Vor Jahren habe ich mal mein Leben Jesus anvertraut. Ich habe ihm gesagt, Herr, ich möchte mir dir mein ganzes Leben geben. Komm du in mein Leben. Nimm alles weg von mir, was mich trennt von dir und vergib du mir das. Und ich möchte jetzt so leben, wie du das von mir möchtest. Ich gehöre dir. Und trotzdem ist es mir oftmals nicht mehr so bewusst, was es bedeutet, ein Bürger vom Himmel zu sein. Persönlich ertappe ich mich immer wieder, wenn ich mir den Kopf zerbrechen tue über irdische Sachen. Sachen, die mir wichtig sind. Krampfhaft versuche ich, irgendwie Job, Familie, Ehe, Kirche, Glauben, alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Und ich merke gar nicht, und ich merke, dass ich es einfach nicht schaffe. Ich gebe mir Mühe, versuche alles richtig zu machen und vergesse dabei das Wesentliche. Und ich frage mich, warum Gott eigentlich mein Vorhaben nicht einfach zu segnen? Warum Gott mir nicht einfach die Kraft gibt, damit einfach alles gelingen tut, was ich will? Als ich mich mit diesem Text ein bisschen beschäftigt habe, ist mir bewusst geworden, dass ich oftmals wie mit einer falschen Haltung an mein Leben herangehe. Nicht wie ein Bürger vom Himmel, sondern eher so wie der Adam, der erste Mensch auf dieser Welt. Schon der Adam wollte selber gross sein. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 31, dass wo Gott den ersten Mensch geschaffen hat, hat er ihn in eine wunderbare, prachtvolle Umgebung hineingestellt. In einen Garten, wo einfach alles einfach gut war. Wo Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott alles angeschaut, was er gemacht hat, hat gesagt, schau, es ist alles sehr gut. Der Adam und Eva haben nichts an nichts gefehlt und trotzdem hat der Mensch den Hang, grosse zu wählen
dem nicht widerstehen und ist dort in Sünde gefallen. Hat Gott aus seinem Leben verdrängt. Und seit diesem Zeitpunkt sind wir von diesem Gedanken, Grosses Willen zu erschaffen, irgendwann geprägt und teilweise sogar auch gefangen. Doch Gott sagt, nein, du musst nicht selber gross sein. Ich möchte gross sein in deinem Leben. Im Vers 27 im gleichen Kapitel lesen wir, dass Gott den Mensch als es Gegenüber geschaffen hat, zu seinem als Ebenbild geschaffen hat. Jesus hat dich geschaffen zur Freude, als es Gegenüber, um seine Liebe sichtbar zu machen, seine Kreativität zum Ausdruck zu bringen, seine Freude strahlen zu lassen. Doch mit unserem Ego haben wir alles kaputt gemacht und wir sind unfähig, das irgendwie selber wieder gut zu machen. Und wenn wir selber gross sein wollen, dann werden wir heftig abstürzen und Niederlage erleben. Wir schaffen es einfach nicht. Wir sind nicht dazu erschaffen worden. Wo der erste Mensch im Garten Eden gesündigt hat und sich gegen Gott gestellt hat, hat er sich versteckt vor Gott. Und was hat Gott gemacht? Seine erste Reaktion war, er ist angegangen und hat den Menschen gesucht. Wir lesen das. Er ist angegangen und gesagt, Adam, wo bist du? Das Erste, was Gott gemacht hat, er geht an und hat den Menschen gesucht. Hey, wo bist du? Und wir lesen das im Neuen Testament, geht es weiter. In Lukas 19, Vers 10 sagt Jesus, dass er ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist der Auftrag von Jesus. Und wie ist Jesus gekommen? Als Herrscher, als mächtiger König, als einer, der alles selber kann. Er könnte alles selber, er ist Gott. Aber Jesus ist anders gekommen. Wir lesen das auch im Philipperbrief, Kapitel vorher, im Kapitel 2, 6 bis 11. Dort heißt es, Jesus, der Gott gleichbar und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so vergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus als Herrscher und Richter auf die Welt können schicken. Und wir Menschen wären zu Recht mit dem Zorn Gottes bestraft worden für unseren Ungehorsam. Doch Gott hat sich anders entschieden. Aus Liebe hat er sein Liebsten geschickt, seinen eigenen Sohn. Und der ist demütig und gehorsam auf die Welt gekommen. Bis zum Tod am Kreuz, wo ihn der Zorn von Gott getroffen hat. Und er den Zorn von Gott auch auf sich genommen hat. Jesus hat die Strophe auf sich genommen. Und darum ist die Rettung für den Mensch möglich geworden. Jesus hat die Locke, die Macht gehabt, durch die Welt durchzugehen, ohne irgendwelche Unannehmlichkeiten müssen zu ertragen. Er hätte können durch die Welt gehen und hätte können einfach den Mensch richten oder ja, alles wieder in Ordnung bringen, so wie er das Gefühl hatte, das muss jetzt in Ordnung gebracht werden. Für Jesus war das kein Problem gewesen. Aber Jesus hat seine Macht nicht genutzt zu seinem eigenen Vorteil. Jesus war nicht bedacht auf seinen Komfort. Jesus war nicht bedacht auf das, was er, auf seine eigenen Bedürfnisse. Er hat darauf verzichtet. Und er ist als Diener auf die Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen. Und genau aus diesem Grund ist die Rettung für den Menschen möglich. Genau aus diesem Grund ist meine eigene Rettung real geworden. Jesus hat es da, nicht ich. Und darum hat Gott ihn auch so sehr erhöht. Alles Leben, alles, jeder und alles, wo gelebt hat, wird einmal bekennen. Erkennen und bekennen, dass Jesus der Herr ist, der Herr aller Herren. All die grossen Mächtigen auf dieser Welt werden auf die Knie gehen von diesem allmächtigen Gott und werden Jesus die Ehre geben, die ihm gebührt. Sind wir uns bewusst, wer unser Herr ist? Als Bürger vom Himmel können wir nur leben, wenn der Herr auch unser Leben voll und ganz kann bestimmen. Wenn wir von ganzem Herzen können sagen, jawohl, Jesus ist unser Herrscher, unser Herr, unser König. Es geht in dieser Welt nicht mehr um mich, nicht mehr meine Vorteile, nicht mehr meine eigenen Bedürfnisse, nicht mehr meine Person steht jetzt hier im Zentrum. Mein Leben gehört ihm. Er ist der Herr über allem. Wie sieht das in der Praxis aus? Vielleicht schreckt dich das Vorleben oder das Beispiel von Jesus oder auch von Paulus auch ein bisschen ab, weil ihre Leben haben jetzt nicht unbedingt so romantisch geendet. Doch an was hängt unser Herz? Was hindert mich daran, hier und jetzt in die Ewigkeit zu gehen, aufgenommen zu werden? Was hindert mich daran, mein Leben hier und jetzt ganz Jesus anzugeben? Und sagen, mach du alles, mach du alles. Die Frage ist hart und doch ist sie so much entscheidend. Vielleicht ist es dein Ehepartner, wo du vielleicht schon so lange darauf gewartet hast. Deine Familie, die du so lieb hast. Du willst doch unbedingt deine Enkel noch aufwachsen sehen. Deine Tochter zum Altar bringen. Vielleicht ist es auch etwas Triviales und dein Herz hängt am Besitz, wo du dein Leben lang dafür gekrampft hast, gekrüppelt hast, abgerackert hast und jetzt möchtest du einfach deine Pension geniessen. Schaut, Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 29, dass alles, was wir auf der Welt für ihn aufgeben, werden wir hundertfach wieder zurückbekommen. Wenn Jesus dein Leben bestimmen darf, deine Lebensziele setzen kann für das 2019, aber auch für die Ewigkeit, dann wird dein Leben sinnerfüllt sein. Familie, Ehe, Besitz dürfen und sollen ein Teil, auch ein wichtiger Teil von deinem Leben sein. Sie dürfen dein Leben aber nicht bestimmen. Nur so bist du frei. Frei als Bürger vom Himmel zu leben. Nur so kannst du voll und ganz Jesus zur Verfügung stehen. Wir können nicht zweigleisig fahren. Unser Herz können wir nicht teilen. Gott möchte uns ganz. Und wenn er ganz in uns und durch uns wirken kann, geht es plötzlich nicht mehr um meine eigenen Vorteile. Gott kommt mit mir zu seinem Ziel. Mein Leben wird für andere zum Segen. Mein Leben wird in dieser Welt etwas bewirken, das in der Ewigkeit einmal Bedeutung haben wird. Und das wird deine Familie, deine Ehe, dein Umfeld prägen und nicht spurlos an ihnen vorbeigehen. Der Paulus war ein begeisterter Nachfolger von Jesus. Er hat alles gegeben. Und hat auch alles aufgegeben für ihn. Und Gott hat den Paulus mega gebraucht. Der Paulus hat so viele Menschen können zu Jesus führen, hat so viele Wunder erlebt. Er hat erlebt, wie ganze Familien einfach so zum Glauben gekommen sind. Er hat aber auch viel Schweres erlebt. Und er hat auch im Schweren drin können erleben, wie Gott ihn durchdreht. Und seine Situation immer wieder zum Guten gewendet hat. Er hat erlebt, wie im Gefängnis Gefängnistüren aufgegangen sind. Wenn er gerettet worden ist, in Seenot. Er hat erlebt, wie in der Gefangenschaft er zu Menschen geführt worden ist, wo er sonst keinen Zugang gehabt hätte. Und Gott hat ihn können brauchen. Gott macht es gut, auch wenn es in der Situation vielleicht nicht immer unseren Vorstellungen von gut entsprechen tut. Wir wollen gerne unser Leben selber bestimmen, selber lenken und leiden. Das tun wir sowieso nicht so gern. Wir wollen unser Leben optimieren, das Bestmöglichste rausholen, einen Komfort haben. Doch Jesus möchte vielleicht etwas ganz anderes mit dir. Alle diese Sachen werden irgendwann vergehen. Nichts von dem Irdischen kannst du irgendwann als Himmelsbürger mitnehmen. Nichts wird im Himmel noch irgendwie eine Bedeutung haben. Außer das, was Gott durch dein Leben hat können bewirken. Gottes Ziel ist, dass die Welt über ihn und seine Güte dort staunen. Das lesen wir auch im 2. Thessalonicher Brief, Vers 1, Vers 10, dort steht, ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt und für sein Handeln an denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Wir sollen also Beispiel sein, oder die Welt soll über uns staunen, über Gott staunen, was er an uns da hat. Die Frage ist, die sich jetzt stellt, ist Gottes Ziel auch dein persönliches Ziel? Hast du das auf die Liste für das 2019 aufgenommen? Kompromisslose Nachfolge wird uns etwas kosten. Doch der Einsatz, der lohnt sich voll und ganz. In Vers 21 lesen wir vom Philipperbrief. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Gute Nachricht, das ist Evangelium für all die, die sich im 2019 irgendein Diät vorgenommen haben, als Vorsatz genommen haben. Gott regelt das. Und ich meine das im Ernst. Durch die Sünde ist ja Vergänglichkeit in die Welt hineingekommen. Und durch die Sünde ist auch unser Körper vergänglich geworden. Jeder Mensch wird irgendwann sterben. Wir werden im Alter schwächer. Das ist einfach so, früher oder später. Die Bibel sagt in Römer 8, Vers 20, dass die ganze Schöpfung dieser Vergänglichkeit unterworfen ist. Und wir leiden darunter. Viren und Bakterien setzen unserem Körper zu. Allergen und Unverträglichkeiten quälen uns. Psychische Erkrankungen wollen uns die ganze Lebensfreude nehmen. Und Menschen, von Menschen gemachte Krieg, Gewalt und Verfolgung und Hungersnöte, von dem man, ja, auch das verfolgt uns. Wie elend ist das von Gott geschaffene Ebenbild entstellt worden. Nur noch ganz wenig lässt irgendwie Gottes Herrlichkeit durch unseren Körper durchblicken. Jesus ermutigt uns aber. Er sagt, es wird vieles in dieser Welt schwierig sein für uns. Vieles werden wir müssen erleiden, wenn wir ihm nachfolgen. Auch vielleicht an Verfolgung, an Bedrängnis, an Not. Doch er sagt im Johannes 16, Vers 33, Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Jesus hat die Welt besiegt. Er hat auch, wenn er auf die Welt gekommen ist, Vergänglichkeit von dieser Welt müssen erleiden. Er hat Not und Schmerz gespürt. Jesus ist auf dieser Welt nicht einfach immer freundlich empfangen worden. Jesus hat Anfeindungen erlebt. Jesus hat erlebt, wie man ihn ungerecht behandelt hat, wie man ihn bespuckt hat. Jesus ist durchbohrt worden mit Nägeln. Sein Leib ist durchstochen worden mit einer Lanze. Und er sagt, habt keine Angst. Er hat die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Er ist auferstanden, er lebt. Er hat die letzte Waffe vom Satan zerstört. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Darum hat Jesus auch die Macht, dem Leid ein endgültiges Ende zu bereiten. Er schenkt Hoffnung, denn er wird wiederkommen. Er kommt und wird unseren Körper, der jetzt vielleicht mangelhaft ist, verwandeln in einen herrlichen Körper. In Perfektheit, wie Gott sie ursprünglich gedacht hat. Und ursprünglich auch geschaffen hat. Ohne jeden Makel. Kein Gramm zu viel, kein Gramm zu wenig. Kein Knacks zu viel oder zu wenig. Ein Körper, wo Gottes Herrlichkeit vollkommen widerspiegelt. Sprich, Gottes Herrlichkeit wird durch den Körper sichtbar, spürbar und erlebbar. Was wird das erst für ein Moment sein? Was wird das erst für ein Moment sein? Als Koch ist mir natürlich auch immer wieder wichtig zu wissen, was in der Körper auch sonst noch alles so kann. Auch gerade auf kulinarischer Ebene. Aber wo Gott den Menschen geschaffen hat, hätte können essen. Der Adam und Eva, die haben können essen. Das hat einfach dazugehört. Wo Jesus vom Tod auferstanden ist, ist er seinen Jüngern in seinem Herrlichkeitsleib begegnet. Und die Begegnung, die steht im Lukas 24. Und dort lesen wir, sagt Jesus, seht meine Hände und meine Füße. Ich bin selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratener Fisch vor. Und er nahm es und aß es vor ihnen. Vor uns liegt eine wunderbare Zukunft. Bist du bereit dazu? Jesus ist den Weg gegangen. Er hat uns das vorgelebt, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Und Jesus ist auferstanden. Und er ist in dem Herrlichkeitsleben, in dem neuen Körper der Jünger begegnet. Und er war nicht einfach ein Geisterwesen, das nichts mehr machen konnte auf dieser Welt. Nein, er hatte Hände gehabt. Er hat den Körper gehabt, er hat Füße gehabt, er konnte laufen, er konnte greifen. Und das Wichtigste, er konnte essen. Er konnte essen und genießen. Als Himmelsbürger leben wir in dieser Welt und haben unsere Heimat aber nicht auf dieser Welt, sondern unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus. Und er wird einmal wiederkommen und wird uns unsere Rettung vollenden. In dieser Welt leben wir wie in einem Meer von Möglichkeiten, aber auch in einem Meer von Gottlosigkeiten. Vieles bietet sich an, um unser Leben toller zu machen, um mehr Sicherheit zu bekommen, mehr Halt zu bekommen. Doch all diese Sachen, das sind so wie Eisschollen in diesem Meer. Wir klammern uns vielleicht manchmal daran und haben das Gefühl, doch, wenn ich dort voll investiere, dann geht es mir gut, dann geht es der Familie gut, dann komme ich weiter. Und wir merken gar nicht, wie die langsam in dem Meer hinein verschmelzen. Nichts wird bestehen haben in dieser Welt, außer Jesus Christus allein. Er hat die Welt besiegt. Er ist der Christus. Und er ist der, der uns dort seine liebende Hand entgegenstreckt und sagt, setz alles auf ihn. Setz alles auf mich. Er wird dich rausreißen aus dieser vergänglichen Welt und dich zu einem Bürger vom Himmel machen. Und mit ihm wirst du eine Perspektive haben. Nicht nur für das 2019, sondern für die ganze Ewigkeit. Ich möchte euch Mut machen, macht das fest. Ich möchte euch Mut machen, gebt Jesus alles. Nicht nur die Hälfte, nicht nur ein Lebensbericht, nicht nur zwei Drittel, sondern alles. Und wenn Jesus dein Leben ganz kann bestimmen, dann wirst du zum Segen werden für dein Umfeld. Amen. Ich tue noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du eine wunderbare Zukunft für uns parat hast. Und obwohl es in dieser Welt nicht immer toll und einfach ist, dürfen wir wissen, mit dir zusammen dürfen wir einmal eine Ewigkeit verbringen, die einfach gut ist. Und ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu erlösen. Dass du der bist, der uns rettet. Wir müssen uns jetzt selber retten. Wir können uns jetzt selber retten, aber du kannst. Und du hast es gemacht und du bist den Weg gegangen, weil du gewusst hast, es ist gut. Obwohl es auch für dich nicht einfach war. Danke dir, hast du das gemacht. Und so bitte ich dich, dass du auch jedem Einzelnen von uns begegnen darfst. Auf deine Art und Weise. Dass wir dir unser ganzes Leben anvertrauen können und dürfen erleben, wie du uns in dieser Welt brauchst, damit Menschen dich erkennen dürfen. Damit Menschen dürfen ins Staunen kommen über dich. Ich muss nicht alles selber bewerkstelligen. Ich muss nicht alles im Griff haben. Ich muss es dir anlegen und ich darf wissen, du hast es im Griff. Lass du mir das immer wieder neu bewusst werden. Lass du das tief, mich tief verinnerlichen. Dass das auch prägt, dass mein Leben so prägt wird und ich auch mein Umfeld so kann prägen. Ich danke dir und lobe und preise dich dafür. Amen.